Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich dachte ja, heute geht es mal ohne Rücktritte und Rückzüge, aber nein, Eilmeldung so gegen kurz nach 10. Kardinal Marx will auch nicht mehr. Der Münchner Bischof will ab März nicht mehr Vorsitzender der Bischofskonferenz sein. Und kurz danach kam dann noch die Nachricht, Jürgen Klinsmann, der Hertha-Trainer, hört auf nach nur 8 Wochen. Herr von Lucke, was ist los?
Ja, Klinsmann ist natürlich das Allerdramatischste. Also das ist für mich aber auch eigentlich natürlich nur unter Berliner Posse zu verzeichnen. Bei Bischof Marx, Kardinal Marx, könnte man ja auch, wenn man schon im Sportjargon ist, was ich nicht sein will. Ich halte ihn für eine ganz große Figur des Katholizismus. Ich könnte natürlich sagen, es ist der schwarze Rücktritt, der die Schwarzen ergreift. Also von daher, gestern hatten wir es mit AKK bei der CDU. Ja. Heute ist es Bischof Marx, Kardinal Marx natürlich. Ich bin gespannt. Ich habe es ehrlich gesagt, weil ich in anderen Dingen unterwegs war, noch gar nicht vom Hintergrund verstehen und mir zu eigen machen können. Vielleicht ist der synodale Weg, was ihn zu schaffen gemacht hat oder die Auseinandersetzung, ich weiß es nicht. Also ich bedauere es, weil ich fand ihn beeindruckend, auch in seinen gesellschaftspolitischen Interventionen, aber...
Ich kann schon mal ankündigen, für Sie und für alle, die uns zuhören, dass wir dazu auch Hintergründe kriegen werden. Unsere Kollegin, die sich bestens auskennt mit Kirchenfragen, wird später zu uns dazustoßen, aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem großen politischen Beben dieser Tage nach Thüringen, jetzt AKK und was es da alles zu sortieren gibt. Es ist ja nach wie vor das bestimmte Tagesthema der Krise der CDU. Schön, dass Sie dabei sind. Albrecht von Lucke ist mein Gast heute, Politikwissenschaftler, einer der engagiertesten Politikbeobachter dieses Landes auf vielen Kanälen zu sehen und zu hören und natürlich gerade viel gefragt. Sie kamen hier mit auf den letzten Drücker rein hier in unsere Sendung. Natürlich viel gefragt angesichts dieser Großkrisen, die wir gerade erleben. Das Thüringen-Beben erst, das AKK-Beben. Diese Republik ist in Aufruhr. Und was soll jetzt die Lösung sein? Erstmal wieder warten. Annegret Kramp-Karrenbauer will bis zu einem Jahr lang noch die lahme Ente im Parteivorsitz sein. Dazu haben wir eine Bundeskanzlerin, die schon vor über einem Jahr angekündigt hat, mit mir hat es irgendwann bald ein Ende. Kann das gut gehen?
Nein, das wird auch nicht gut gehen. Das Heft des Handelns, davon gehe ich ganz fest aus, wird ihr in mancherlei Hinsicht aus den Händen genommen. Das ist doch das sehr Wahrscheinliche. Wir müssen uns ja bewusst machen, es geht ja um zweierlei. Es geht zunächst einmal auch um die Kanzlerkandidatur. Und da wird natürlich zum einen schon die CSU ein Wörtchen mitreden wollen. Markus Söder hat gestern sehr deutlich gesagt, und ich meine auch zu Recht, ein Zeitplan, der den klassischen Parteitagstermin im Dezember dieses Jahres einhält, ist für das Vakuum in der Union insgesamt natürlich ein Desaster. Das heißt, diese Partei wäre zwar nicht führungslos, aber sie hätte keine neue, nach vorne gerichtete Führung. Und dann obendrein auch noch, das darf man ja nie vergessen, eine Kanzlerin, die auch auf ihrer Abschiedstour ist, die also, wenn es denn gut geht, noch bis Ende 2021 amtiert. Also, ich gehe davon aus, dass sehr schnell die Kandidaten, die in Rede stehen, die wirklich relevant sind, und ich sehe da nicht allzu viele, sondern eigentlich nur zwei, dass die sehr schnell sich vielleicht sogar schon intern darüber auseinandersetzen, ob es eine harte Auseinandersetzung gibt oder vielleicht sogar auch eine Paketlösung, ob man es gemeinsam zu einem Schluss kommt. Und dann wird das, vermute ich, also ich gehe davon aus, spätestens nach dem Sommer, also den Sommerferien oder vielleicht schon davor, eine Lösung geben. Denn wenn diese Union so lange keine Führung echter Art hat, und natürlich ist Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem gestrigen Tage eine lame Duck, eine lahme Ente. Sie ist ja nicht mehr qua eigener Macht im Amt. Sie hat selbst den Befund getätigt, ich bin machtlos. Ich habe doch eine Ohnmacht in der Partei, die mich eigentlich unmöglich auf die Kanzlerkandidatur ziehen ist. Das heißt, hier muss eine Lösung in absehbarer Zeit gefunden werden.
Sie haben gerade gesagt, zwei sehen Sie. Wer ist das?
Ich glaube in der Tat, dass es letztlich nur auf Armin Laschet versus Friedrich Merz hinauslaufen kann. Ich glaube nicht, dass Jens Spahn, das sagen übrigens auch alle Umfragen, bisher die Akzeptanz in der Bevölkerung genießt. Er wird ja als der Dritte gehandelt. Und eins ist bemerkenswert. Man muss zunächst mal feststellen, das sind alles drei Leute aus Nordrhein-Westfalen. Das ist schon mal ein strukturelles Problem, denn das Grundproblem liegt auch sehr stark im Osten. Also es wird auch darauf ankommen, wer ist einerseits in der Lage, diese Partei zu konsolidieren, zusammenzuhalten, auch als die Mittepartei. Das ist gestern noch mal sehr deutlich geworden. In allen Äußerungen der relevanten Figuren war ganz klar, es gibt eine große Aversion gegen den rechten Rand, die Werteunion, Herrn Maaßen, die sich ja gestern auch sehr spöttisch artikulierten. Also, hier wird der Teil verantwortlich gemacht, der ein Stück weit aber übrigens sehr stark der Unterstützer von Friedrich Merz ist. Und deswegen glaube ich, es wird zu einer Auseinandersetzung kommen. Partei-Establishment, die starken Funktionäre, die in hohem Maße meinem Eindruck nach hinter Armin Laschet stehen. Und am Schluss wird übrigens auch ein Parteitag entscheiden. Es gibt also keine Abstimmung des gesamten Parteivolkes, der gesamten Mitglieder. Mhm. Der Parteitag wird entscheiden. Es gibt, da glaube ich, wird Armin Laschet letztlich der Stärkere sein, wenn es nicht Friedrich Merz drauf ankommen lässt, zum wiederholten Male, und hat, glaube ich, übrigens so viel verbrannte Erde auch hinterlassen durch seine egomanischen Touren, es noch einmal drauf ankommen lässt, mit Unterstützung der Medien, aber auch eines Teils der Partei, jetzt einen großen Aufschlag zu haben. Ich bin mir da aber gar nicht sicher.
Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, dass Jens Spahn so derart abgeschrieben ist, denn gerade weil Sie das, was Sie zu Friedrich Merz gesagt haben, so beschrieben haben, ich glaube, das ist ja insgesamt eine Wahrnehmung. Nach diesem Überraschungsmomentum, Friedrich Merz kommt zurück, haben wir ihn jetzt alle so ein bisschen besser kennengelernt in diesem Jahr und, glaube ich, viele auch Enttäuschungen erlebt, dass man gemerkt hat, einerseits, das war mein großes Erleben mit Friedrich Merz, aber ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass man doch gemerkt hat, der Mann steckt politisch in seiner Gedankenwelt eigentlich in der Zeit, in der er damals aufgehört hat, also ungefähr 10, 15 Jahre zurück. Und Jens Spahn hat ja doch so ein bisschen das, ja, Sebastian Kurz-Versprechen, allein schon durch die Jugendlichkeit, durch den Ehrgeiz, den er mitbringt. Vielleicht ist das dann die bessere Merz-Alternative.
Naja, man könnte sogar noch hinzufügen, dass ja sogar die Kanzlerin ihm ein großes Kompliment gemacht hat und gesagt hat, der schafft was weg in seinem Amt. Aber ich würde trotzdem glauben, die Frage ist eine doppelte. Sie ist zunächst die Frage, wie stark ist er dann doch in der Partei verankert? Hat er wirklich diese Hausmacht?
Es gibt ja diesen Satz, der kolportiert wird, von ihm selbst wohl: bekannt bin ich schon, beliebt muss ich noch werden.
Das ist ein sehr wichtiger Satz und den hat er in weiser Einschätzung gesagt, vor dem Hintergrund des damaligen Schaulaufens, nennen wir es doch so, bei dem er es allerdings in der Tat geschafft hat, obwohl er eigentlich abgeschlagen war, übrigens aber auch mit sehr großer Werbung dann geschafft hat, er hat ja sehr viele Stimmen dann doch organisiert, er hat es geschafft, nicht als abgeschlagen zu erscheinen. Er hat durch diese Tour der drei Herausforderer oder drei Kandidaten eher gewonnen. Aber er war eben doch nur der dritte Mann. Und ich glaube nicht, dass er bisher im Amt als Gesundheitsminister, bei dem ihm übrigens auch manches nicht gelungen ist, denken wir noch an die große Debatte um die Organspende. Das ist ein Fall, wo er sich, glaube ich, bei Konservativen nicht nur beliebt gemacht hat, wo es auch um wirklich ein sehr konservatives Thema ging und er eigentlich nicht sehr konservativ argumentiert. Ich glaube nicht, dass er sowohl in der Partei als auch in der Bevölkerung, da er übrigens noch sehr jung ist und noch warten kann, bisher das Standing hat, was er braucht. Armin Laschet hat dieses Standing, er hat bloß ein großes Problem. Er ist stark innerhalb der Partei, er ist ja ganz ersichtlich unter den Ministerpräsidenten deutlich der Stärkste. Er hat den größten Landesverband, er hat mit Abstand die meisten Delegierten auf den Parteitagen. Und es gibt in der Riege der Ministerpräsidenten, außer Volker Bouffier, der leider aber sehr, sehr krank ist und der auch natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, ansonsten eher sehr junge Kandidaten, ob es Daniel Günther ist, Herr Hans in Saarland oder Günther eben in Schleswig-Holstein. Es sind alles Kandidaten, die noch nicht so weit sind, dass man sagen würde, sie sind ernsthafte Herausforderer. So hat Laschet einen ganz klaren Sonderstatus. Er hat bloß ein Problem. Er ist bisher in der Bevölkerung zwar nicht unbeliebt, aber er hat noch nicht den Bekanntheitsgrad. Mhm.
Ich würde sagen, er hat noch.
Ja. Das ist das Problem. Und er hat auch ein zweites Problem und das wird das Entscheidende sein.
Okay, dann habe ich ein drittes. Ja.
Er hat, ja, sehr gut. Er hat nicht die harte Kante, die harte Anmutung. Er gilt natürlich klassisch als Schwarz-Grün. Und die große Frage wird sein, gelingt es ihm, diese gewisse Law-and-Order-Anmutung, die er braucht, um auch den rechten Rand zu konsolidieren. Das ist ja das große Friedrich-Merz-Versprechen. Gelingt ihm das auch noch aufzunehmen? Kann er also auch ein Stück weit so kantig sein, wie er es braucht, um auch nach rechts zu arrondieren? Dann könnte er der Kandidat sein.
Okay, dann sind Ihr Grund zwar an meiner der dritte nah beieinander, denn ich hätte es so auf den Punkt gebracht, er ist natürlich dann doch letztendlich Fortsetzung dessen, was die Union bisher verkörpert. Also im Prinzip eine mittige, liberale CDU. Und viele sagen ja, genau das ist das Problem, genau deshalb verlieren wir so viele Stimmen nach rechts.
Ja, aber genau das ist der entscheidende Punkt, worum es am Ende werden wird. Weil natürlich, man muss sich doch die Rechnung vorstellen. Bisher ist Friedrich Merz nichts anderes als ein großes Versprechen. Das hat er groß getönt. Ich halbiere euch die Stimmen der AfD. So. Die Konsequenz einer Kandidatur von Friedrich Merz würde aber darin bestehen, dass ein großer Teil der Mitte, wenn nicht direkt zu den Grünen, aber doch in erheblichem Maße auch zur SPD wieder überlaufen würde. Die Hoffnung der SPD, dass ihr der Kandidat Friedrich Merz als Chef von BlackRock Deutschland beschert würde, der übrigens auch, das habe ich nie für sehr plausibel gehalten, wahrscheinlich sogar auch in Teilen sogar noch zugunsten der AfD auch mobilisieren würde, weil viele der AfD-Leute genau in ihm die Verkörperung der Vermischung von Wirtschaft, von Kapital und Politik sehen würden. Also das Elitenbashing, ja, der AfD als der neuen Volkspartei, des populistischen Volksparteieigener Art, wir sind das Volk, ihr seid die Eliten, ihr seid die Abgehobenen, ja, sogar Volksverräter. Diese Gefahr sehe ich in Merz durchaus und deswegen wird die CDU meines Erachtens klug beraten sein, zu sagen, wir müssen zunächst einmal diese Mitte halten. Wir dürfen den Platz, den Merkel für uns in der Mitte erobert hatte und der uns übrigens, das darf man auch nie vergessen, immer noch die knapp 30% beziehungsweise 27-28% sichert, allerdings zusammen mit der CSU, die keine andere Partei auf die Waagschale bringt. Wenn man das dran gibt, gibt man eine ungemein hohe Wette ein. Also insofern gilt es zunächst einmal halten und vielleicht am Rand dazu zu gewinnen.
Es gäbe ja eine einfache Antwort auf das Problem der CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer war einfach führungsschwach, nicht die richtige Frau an der Spitze. Aber leider habe ich den Eindruck, diese Antwort ist so einfach, denn wer auch immer den Laden jetzt übernimmt, und das ist ja deutlich geworden durch unser Gespräch eben gerade, es bleiben eine ganze Menge inhaltliche Probleme und vor allem ein Riesenproblem, das Abgrenzungsproblem der CDU zur AfD bleibt.
Absolut, dieses Problem bleibt, was nicht heißt, dass nicht Annegret Kramp-Karrenbauer in der Tat zu führungsschwach war. Sie hat die Autorität nicht entwickeln können, sie hat auch große Fehler gemacht. Das bleibt unbenommen, aber man muss dazu noch ein zweites sagen. Ihre Feinde, so muss man es wohl wirklich titulieren und bezeichnen, die sie ja in der CDU in Hülle und Fülle nach wie vor hatte, diejenigen, die nicht bereit waren, auf den Kandidaten Merz zu verzichten, die waren natürlich als Heckenschützen hinter jeder Biegung und hatten mit diversen boulevardesken Medien auch immer Lautverstärker, die gerne einstimmten in die Kanonade gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Also das große Dilemma stand bei ihr, dass diese Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur ihr ungemein zu schaffen machte, also immer wieder sie angeschossen wurde. Jetzt erbt in der Tat der Nachfolger diese riesigen Probleme. Die große Frage wird sein, wie geht die CDU? Und ich sage bewusst, die CDU, die ja eine West-CDU bleiben wird, wir hatten es angesprochen, auch der Nachfolger wird, wenn es denn ein NRW-Mann sein wird und alle drei, die in Rede stehen, Laschet, Merz, Spahn, sind alle klassische West-CDUler. Wie geht der eigentlich mit der neuen existenziellen Lage der CDU im Osten um? Wie kommt das Verständnis?
Hätten Sie da an der Stelle Empfehlungen?
Naja, man muss eins dazu sagen, Merz hätte es insofern leichter, weil er ja der Kandidat vieler der Rechten innerhalb der CDU, der Werteunion war. Er ist im Osten oft eingeladen worden, er war die Verheißung, ihm würde der Osten sicherlich in einem gewissen Maße zugetan sein, aber mit der Konsequenz, wie ich es sagte, dass in der Mitte erhebliche Verluste eintreten würden. Merz, ich erinnere daran, gerade beispielsweise in der Auseinandersetzung zu Fridays for Future, hat sich mehr über die von ihm herausgestellte Unzulänglichkeit von Greta ausgelassen und sie als nicht diskussionsfähig und satisfaktionsfähig beschrieben. Also die fehlende Bereitschaft, die Mitte zu arrondieren, würde ihm wieder auf den Fuß fallen. Aber im Osten wäre, hätte er es meines Erachtens wahrscheinlich leichter. Jedenfalls mit dem Angang.
Ja. Aber es bleibt ja die Frage, Herr von Lucke, was macht man dann konkret? Also wirklich auch im Verhältnis zur AfD. Wir haben in Sachsen-Anhalt die nächsten Landtagswahlen im nächsten Jahr, wo die AfD jetzt schon sehr stark war bei der letzten Wahl und wahrscheinlich wieder stark sein wird. Da wird das genau auf dem Tisch liegen, wieder diese Frage. Wenn es da eine Mehrheit gibt, und ich werde sie jetzt wirklich nicht bürgerliche Mehrheit nennen, aber wenn es da eine Mehrheit gibt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass, wie sich das Wasser einen Weg gesucht hat in Thüringen, dass es dann wieder auf dem Tisch liegen wird.
Es wird es und es muss natürlich jetzt umso mehr und gerade nach Thüringen die Auseinandersetzung um die Frage vonstatten gehen, wer denn eine bürgerliche Partei ist. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, die AfD hat natürlich auch eine gewisse Steilvorlage geboten. Also deutlicher als bei diesem Wahlvorgang in Thüringen kann die Demokratieverachtung, auch das Antibürgerliche, gar nicht zum Ausdruck gebracht werden. Wenn eine AfD bereit ist, den eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang gar nicht mehr zu wählen, sondern ihn rein als Farce und zur Täuschung der Mitstreiter vorzuschicken, um sich dann nach dem Wahlgang darüber zu amüsieren, dass die angeblichen Altparteien in die Falle gegangen sind, dann zeigt das natürlich den absolut instrumentellen Umgang der AfD mit der Demokratie. Und das gilt es natürlich von Seiten der CDU jetzt viel stärker herauszustellen. Ich glaube, die CDU hat eine gewisse Chance, durch eine klare Abgrenzung und durch den klaren Versuch deutlich zu machen, dass jetzt die AfD ihr Mäntelchen der Bürgerlichkeit verloren hat. Das muss sie herausstellen, aber sie muss natürlich auf der anderen Seite auch. Und das wird dann meines Erachtens die besondere Herausforderung für Armin Laschet sein. Sie muss natürlich schon.
Sie haben sich schon festgelegt.
Nein, ich will das nicht sagen, aber Ich vermute, er könnte es werden, weil ich vermute, dass Friedrich Merz den Rückhalt in der Partei nicht hat. Dafür hat er sich zu viel Egotouren einfallen lassen. Und Sie haben auch völlig zu Recht, dafür erschien er manchmal wirklich als ein Mann der alten Zeit, der aber keinerlei Ansehen hatte, offensichtlich sich in die neue Zeit zu beamen, sage ich mal. Ich glaube, der neue Mann, und wenn es denn Armin Laschet sein sollte, dann wäre es für ihn die allergrößte Herausforderung, weil er eben ja klassisch eher ein weicher Typ ist. Er ist nicht der Mann, der mit harter Kante aufgewartet ist. Er hat sich beispielsweise, erinnern wir uns, im letzten NRW-Wahlkampf, den er ja dann überraschend, auch daran muss man ihn dann gewonnen hat, er hat sich bewusst Herrn Bosbach, Wolfgang Bosbach an die Seite geholt, damit der ein Stück weit den Law and Order-Mann gibt. Das wird Armin Laschet mit harter Kante auch in Richtung die großen Themen. Sicherheit, aber, innere Sicherheit, das wird er stark machen müssen, denn anders gewinnst du inhaltlich nicht das, was die AfD ja nun gerade besetzt.
Jetzt stelle ich mir vor, nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fährt dann nicht Annegret Kramp-Karrenbauer nach Magdeburg, sondern Armin Laschet. Ja? Was kann er denn da tun? was AKK nicht geschafft hat.
Ich glaube, dass tatsächlich, wenn in dieser Partei eine gewisse Beruhigung eintritt, wenn es gelingt, ich sage ja, Friedrich Merz mag eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wenn zum Beispiel Friedrich Merz bereit ist zu sagen, ich stehe hinter dem neuen Parteivorsitzenden. Bei eigener Einsicht in Notwendigkeit. Wenn Friedrich Merz vielleicht bereift, ich kann
der Volk... Das hat er bei Annegret Kramp-Karrenbauer auch immer gesagt.
Nein, da hat er es ja auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen. Es gab ja nun wirklich einen Wettstreit. Und danach hat er sich und halb reuig, er hat sich übrigens nicht in den Dienst der Partei nehmen lassen. Ist ja nicht auf das Ansinnen, er hat es zwar rausgesprochen, er hat danach nichts für die Partei getan. Lustigerweise kommen gerade jetzt, als hätte er es geahnt, die Äußerung, ich werde mich noch mehr für das Land verwenden. Das bedeutet, dass er von seinem Job als BlackRock-Verantwortlicher, der ihm sicherlich einträgliche Summen eingebracht hat, zurücktritt. Also jetzt fängt der Zeitpunkt an, er will ja auch wieder im Bundestagsmandat, aber nein, ich glaube, dass man natürlich stärker sein kann als Annegret Kramp-Karrenbauer. Man kann es inhaltlich sein, man muss die Situation vor allem auch früher erahnen. Das Feld Ostdeutschlands ist jetzt eröffnet. Jetzt ist der Punkt ja da, wo die CDU sich weit mehr um den Osten kümmern muss und natürlich wird es davon abhängen, ob der zukünftige Parteivorsitzende sehr viel früher auch einen Sensorium dafür hat, dass die Probleme so zu bundesweiten werden, dass er intervenieren muss.
Aber intervenieren ist ein gutes Stichwort. Wie weit muss man denn intervenieren? Es gibt die Werteunion, müsste man dann als starker Parteivorsitzender sagen an der Stelle, diese Partei innerhalb der Partei können wir nicht länger akzeptieren?
Und das weiß ich nicht
mal. Die muss raus oder muss die Union diesen alten Versuch machen, diese große Umarmung, die diese Volkspartei immer gemacht hat, von der liberalen Mitte bis hin an den rechten Rand?
Das denke ich muss es sein und das ist ja das eigentliche Problem. Die Werteunion hat natürlich Kandidaten in ihren Reihen, bei denen man sich schon sehr fragen muss, an der Spitze natürlich Herrn Maaßen, bei denen man sich sehr fragen muss, ob sie nicht Wahlkampf eher zugunsten der AfD gemacht haben. Das ist ganz ersichtlich. Aber trotzdem, es ist ja nicht davon abzusehen. Es ist ja so, dass diese Werteunion übrigens auch andere Mitglieder, das sind ja nicht nur CDU-Mitglieder, sondern es ist also eine Partei in der Partei. Sie ist übrigens auch als Formation nicht anerkannt bisher. Aber trotzdem wird es keinen Sinn machen, diese immerhin 3000 Mitglieder dieser Fraktion auszugrenzen. Das hat dann den Sarrazin-Effekt, das macht keinen Sinn. Du züchtest dir eher durch Distanzierung den Gegner. Also gilt es, sie zu überzeugen und mit starken Positionen und durch starkes Führungspersonal für sich einzunehmen.
Noch so eine Rücktrittsnachricht oder besser gesagt ein Rückzug. Kardinal Marx will im März nicht für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz kandidieren. Unser Thema jetzt im Gespräch mit dem Politologen und Juristen Albrecht von Lucke und mit am Tisch jetzt auch Kollegin und Kirchenexpertin Friederike Sittler, die Sie uns bestimmt erklären können, ob es nun wirklich nur das Alter ist, das Kardinal Marx als Grund nennt, oder gibt es da auch andere Gründe, die eine Rolle spielen könnten?
Bestimmt kann ich es leider nicht erklären, weil wir uns im Moment noch im Bereich der Spekulation befinden. Nun muss man sagen, Kardinal Marx hat schon mal vor Jahren, da habe ich ihn erlebt, darüber reflektiert in so kleineren Runden. Sein Vater ist relativ früh gestorben und er sich überlegt hat, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben? Also ein sehr nachdenklicher Kardinal. Dann griff er aber nochmal so richtig an, also im Sinne von, er wollte Dinge vorantreiben. Und jetzt kann man darüber spekulieren, sind es gesundheitliche Gründe? Marx ist ja nun auch jemand, der das Leben durchaus immer genossen hat und dadurch auch vielleicht angreifbar ist in der Gesundheit. Es kann der ganze Stress rund um den synodalen Weg sein, die Attacken von rechts. Es kann auch wirklich diese Arbeitsbelastung sein durch das Amt. All das ist möglich. Vielleicht kommt auch noch mal was zum Thema Missbrauch. Das wissen wir nicht. Der Kriminologe Pfeiffer hat ja im Januar noch mal gesagt, Marx müsse zurücktreten, weil er den Missbrauch nicht genügend aufgearbeitet hat. All das momentan im Bereich der Spekulation.
Sie haben den synodalen Weg erwähnt, den Albrecht von Lucke, als wir hier anfingen, uns zu unterhalten, heute auch schon als möglichen Grund genannt hat. Das ist ja dieser Versuch, im Prinzip eine Art liberale Öffnung, einen Dialog auch mit Laien in der Kirche zu probieren, um aus eben diesen Krisensituationen herauszukommen. Sie haben Missbrauch genannt, aber sicherlich auch die Frage Verhältnis Mann, Frau in der Kirche. Ist er vielleicht zu liberal?
Naja, es ist ja immer in der Kirche so ein Hü und Hott in den letzten Jahren gewesen, weil Franziskus, der Papst, ja auch immer mal einen Schritt nach vorne und auch mindestens einen halben Schritt wieder zurück macht. Er hat gesagt, liebe Leute, er entscheidet doch mehr in den Ortskirchen, hat das zum Teil auch wieder zurückgenommen. Kardinal Marx hat einen exzellenten Draht zum Papst, er ist da auch in einem Beratergremium drin, aber er hat auch immer wieder irritierende Briefe aus Rom bekommen. Und ich bin 2014, als Kardinal Marx in Münster zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gefragt worden, Mensch, wir können es uns nicht richtig vorstellen, aber Fußball kennen wir, wie ist denn das eigentlich, welche Funktion übernimmt der Mann da? Und ich habe gesagt spontan, das ist der Trainer. Denn er muss die Kabinenansprachen halten, er muss mal tüchtig die Leute anstauchen, er darf Erfolge feiern, aber er muss auch die Kritik einstecken und er muss auch immer mit den Diven umgehen. Und es gibt einige Diven, vor allen Dingen aus dem rechten Rand in der Bischofskonferenz, mit denen er auch immer wieder umgehen musste und die ihm das Leben nicht leicht gemacht haben. An vorderster Spitze steht Kardinal Wölki, den wir in Berlin noch ganz anders erlebt haben, viel offener, toleranter als dann dieser wieder sehr konservativ gefestigte Kardinal in Köln.
Also dieser Trainerbezug ist natürlich heute vor dem Hintergrund des Jürgen Klinsmann ganz interessant. Bei dem waren es nur 8 Wochen.
Aber der Klinsmann kann dann auch nochmal sagen, dass er den Rückhalt nicht bekommen hat im Team. Der schreibt das auf Facebook und sagt, das hat er sich anders vorgestellt. Das würde nun wiederum ein Vorsitzender der Bischofskonferenz nie tun.
Was ja interessant ist und doch Fragen aufwirft, gerade weil wir es ja im Zusammenhang mit AKK nochmal beleuchten können, es ist ja ein unwahrscheinlich kurzfristiger Rückzug. Und wenn man jetzt sagt, er wird im März quasi sein Nachfolger, dann benennen müssen, beziehungsweise er wird gewählt werden und benannt werden. Und das in einer so heiklen Situation politischer Umbrüche, das ist doch bemerkenswert. Also warum hat er das gemacht? Ist dann der Druck vielleicht der letzten Zeit wirklich zu groß geworden?
Das mag sein. Und es kann eben dann auch sein, dass er dann irgendwann persönlich gesagt hat, das will ich nicht mehr. Oder er sich vielleicht auch ausrechnen musste, nicht mehr gewählt zu werden. Wir können da ja nicht so richtig reingucken. Die Bischofskonferenz hat an die 60 Mitglieder. Und gerade so die Weihbischöfe kann man relativ schlecht einschätzen, wie die denn wählen werden. Und damals auch, als er in Münster gewählt wurde, war nicht klar, ob es wirklich werden würde. Also das ist unkalkulierbar. Aber in der Tat, es gab schon Termine. Ich kannte zum Beispiel einen für den Mai, der ist jetzt wieder storniert worden. Die gab es mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Also es gab schon eine Planung fürs Jahr. Das ist kurzfristig und ich bin gespannt, was wir da noch rausfinden werden, was da noch dahinter steckt.
Friederike Sittler, Sie sind jetzt mit so einem kleinen Zettel hier reingekommen. Es ist kein Bierdeckel, wo man ja gerne Kabinettslisten draufschreibt.
Steuererklärung.
Ja, aber Friedrich Merz sagt, er braucht jetzt mittlerweile 2 Seiten. Gut, anderes Thema. Sind da die Namen drauf, die man wissen muss, wenn es um Nachfolgen geht?
Ich habe mir mal angeguckt, auf wen denn vielleicht diese Altersangabe zielen könnte, denn der Kardinal Wölki, der jetzt noch der markanteste Kardinal ist, der ist dann auch schon zarte 63, also würde der jetzt auch nicht mehr als Youngster durchgehen, das war er mal, tempi passati. Dann Bischöfe wie der Vorderholzer, na gut, 60. Interessant werden so Männer wie Bischof Ackermann aus Trier, das ist der Mann, der auch die Missbrauchsfälle aufarbeiten musste, eher Linker einzuordnen. Ganz interessanter Newcomer, Heiner Wilmer, 58 Jahre alt, ist ein Ordensmann. Der ist in Hildesheim tätig, noch nicht sehr bekannt, aber von dem habe ich einen guten Eindruck. Ackermann kann man in jede Talkshow schicken. Auf dem rechten Rand der Kirche Stefan Oster, 54 Jahre alt, sehr, sehr eloquent, aber im Grunde seines Herzens erzkonservativ oder auch dann vielleicht ein Overbeck mit 55 Jahren. Also das sind jetzt so Namen, die mir spontan in den Weg geraten sind. Aber ich bin echt wirklich gespannt, was da rauskommen wird.
Albrecht von Lucke hat fleißig Namen notiert gerade.
Ich finde es deswegen so spannend, weil die Parallelen drängen sich ja regelrecht auf. Weil man fragt jetzt, Annegret Kramp-Karrenbauer sagt ja, sie wird die Auslese, die Wahl von vorne führend begleiten. Ist es denn jetzt so, dass Kardinal Marx da noch großen Einfluss hat? Oder ist das jetzt auch in dem Augenblick der Freigabe so, dass die Richtungsentscheidung, denn darum geht es ja dann sicherlich im Kern auch, dass die von anderen getroffen wird?
Ja, anders als in der Politik, wo es ja sehr, sehr viele Hintergrundgesprächskreise gibt und deswegen ja dann viele Menschen auch mal sehr gut informiert sind, aus gut informierten Kreisen.
Ist das bei der Bischofskonferenz
ein ganz schöner Closed Shop, sodass wir tatsächlich auch, die wir nah dran sind an der Berichterstattung, nicht so fürchterlich viel wissen, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert.
Friederike Sittler, vielen Dank. Kardinal Marx will nicht länger Vorsitzender der Bischofskonferenz sein. Eine der Nachrichten dieses Tages. Seit heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht über eine Klage der AfD gegen Innenminister Horst Seehofer. Der nämlich, das ist die Geschichte, im September 2018 der Deutschen Presseagentur ein Interview gibt. Damals war er noch CSU-Chef. Am Tag der Veröffentlichung stellt das Ministerium das Gespräch auch auf seine Homepage zu anderen Medienberichten, die da abgebildet sind. Es geht im Grunde um die Schwierigkeiten in der Großen Koalition, die Flüchtlingspolitik. Aber Seehofer teilt dann auch ordentlich aus gegen die AfD. Nur ein Satz als Beispiel. Die stellen sich gegen diesen Staat. Da können sie tausendmal sagen, sie sind Demokraten. Zitat Seehofer aus diesem Interview. Die AfD klagt jetzt mit der Begründung, Seehofer habe seine Pflicht zur Mäßigung verletzt. Er nutze staatliche Ressourcen, also Regierungsprivilegien, um in die politische Auseinandersetzung einzugreifen und den ernsthaftesten und größten seiner politischen Gegner, nämlich die AfD, zu diskreditieren. So sagte es damals der AfD-Justiziar. Frage an meinen heutigen Gast, den Juristen Albrecht von Lucke. Ist an der Kritik was dran von Seiten der AfD?
Naja, per se ist es ein ganz, ganz schmaler Grat. Wenn man gleichzeitig CSU Vorsitzender ist, ein Interview natürlich im Zweifel aber immer in Doppelfunktion gibt. Kein Interview wird so unterscheiden zwischen der Rolle des Innenministers und der als CSU-Vorsitzender. Das ist ein ganz schmaler Grat. Wo befindest du dich in der parteipolitischen Auseinandersetzung mit durchaus harten Bandagen? Das ist ja völlig legitim, dass man diese Vorwürfe übt. Ich würde sogar sagen, die Art, wie die AfD sich in letzter Zeit in Thüringen verhalten hat, belegt, dass sie durchaus nicht immer konstruktiv mit den Institutionen des Staates und mit vieles, vieles mehr könnte man sagen. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit ist ein Innenminister zu einer größeren Neutralität verpflichtet? Das wird, glaube ich, zu klären sein. Die Aussagen als solche hätte er als Parteipolitiker immer machen können. Ich vermute auch, bin mal gespannt, ob es dafür eine harte Entscheidung im Sinne der AfD gibt. Wenn ich mir überlege, wie sehr Seiten der Ministerien dokumentieren, was ein Politiker für Interviews gibt, dann glaube ich, ist auch da die Anfrage an die Trennschärfe nur sehr schwer so zu beurteilen, dass das nicht geht. Also ich vermute, sie werden keinen Erfolg haben. Leider muss ich eigentlich auch...
Es gibt den Fall Wanker, die frühere Bundesbildungsministerin, die hatte auf ihrer Website so einen Aufruf mit veröffentlicht, Stopp AfD, war da glaube ich zu sehen, auch in so einem Signet. Da wurde damals entschieden, nein, das geht nicht auf deiner Ministeriumswebsite.
Ja, das ist ja auch ein ganz anderer Umgang.
Finde ich auch also richtig. Ich finde, bei inhaltlichen Interviews, das ist ja eine Aussage, ist das schon ein anderer Fall. Und ich finde, ein Punkt kommt noch dazu, an der Stelle, weswegen ich in dem Fall Seehofer das wirklich und seinem Ministerium gestatten würde. Er ist ja als Innenminister auch der Verfassungsminister.
Richtig.
Es ging in dem Fall, muss man vielleicht dazu sagen, auch konkret um Angriffe der AfD auf den Bundespräsidenten, gegen die er sich auch als Verfassungsminister verwahrt hat. Gut, das ist jetzt natürlich auch schon ordentlich Interpretation.
Naja, man könnte ja beliebige Beispiele finden. Also wenn wir uns überlegen, wie wenig sich die AfD von Begriffen wie Volksverräter abgegrenzt hat, die seitens Pegida ständig benutzt werden und Herr Höcke explizit einen absoluten Schulterschluss mit Herrn Bachmann von Pegida tätigt und ihm gratuliert zu 5 Jahren erfolgreicher Bürgerbewegung in Anführungszeichen. Also ich will damit sagen, natürlich gibt es einen Jargon in Reihen, vor allem des völkischen Flügels, der ja aber in interessanterweise von Herrn Gauland längst in der Mitte der Partei verortet wird. Es gibt einen Jargon, der ganz klar die Institutionen dieses Staates versucht anzugreifen. Und das hat eben in der Tat auch Thüringen gezeigt. Ich finde es bloß bei Seehofer, mir fällt das immer noch mal ein. Leider, und das würde ich ihm immer noch zum Vorwurf machen, denkend an sein Unwort von der Herrschaft des Unrechts, ja, muss man leider auch sagen, auch ein CSU-Vorsitzender, damals war er, glaube ich, nur CSU-Vorsitzender, ist nicht davor gefeit, in der Auseinandersetzung mit damals der Kanzlerin die härteste Bandage aufzuführen und mit dem Begriff Herrschaft des Unrechts an die Regierung adressiert, eine solche Steilvorlage für die AfD zu geben. Denn das war natürlich auch in der Aburteilung dieser Regierung mit einem Begriff, den man sonst für die DDR sich vorbehalten hatte, war natürlich auch eine fast schon den Staat attackierende Beurteilung. Und vor allem dann, wenn man nicht diese Regierung dann noch verlässt, was dann zusätzlich der AfD Munition liefert.
Wo Sie das gerade sagen an dieser Stelle, wahrscheinlich ist das auch eine Ironie dieser Tage, dass Horst Seehofer nach wie vor dieser schon so oft weggedachte Politiker nach wie vor im Minister ist. Mittlerweile ist Merkel nicht mehr Parteivorsitzende. AKK hat ihren Rückzug erklärt. Ja. Auch das ist interessant.
Es ist hoch bemerkenswert. Und vor allem, wenn man sich die inhaltlichen Wolten von Herrn Seehofer anschaut, der ja mittlerweile durchaus versucht, eine sehr fast schon mildtätig oder jedenfalls generöse Verhaltensweise gegenüber Flüchtlingen an den Tag zu legen, dann kann man sich gar nicht recht erklären, wie dieser Mann, der uns über 2 Jahre in eine fatale Auseinandersetzung von CSU gegen CDU getrieben hat, mit ständigen Debatten um Obergrenzen, wie der diese Wende vollzogen hat.
Also Wende AfD versus Seehofer heute vom Bundesverfassungsgericht. Erstmal nur die Beratung, ein Urteil fällt heute nicht. Seit 12 Uhr mittags unserer Zeit sind sie geöffnet, die Wahllokale in New Hampshire. Die Vorwahlen, die klären sollen, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin die US-Demokraten gegen Donald Trump antreten im November bei der Präsidentschaftswahl. Die erste Runde in Iowa war technisch betrachtet eine ziemliche Katastrophe für die Demokraten, weil die Stimmauszählung nicht so richtig funktionierte. Überraschender, und jetzt sage ich es in Anführungszeichen, deswegen Sieger war Pete Buttigieg, jung, Mitte, schwul, gegen den Altlinken Bernie Sanders. Die beiden sind jetzt auch heute die Favoriten in New Hampshire. Albrecht von Lucke, wie schlägt man denn Trump? Aus der Mitte oder mit links, von links?
Das ist eigentlich die ganz große Frage, die natürlich uns alle am allermeisten beschäftigt. Und der Stelle, da wir uns ja weiten Teils ja vielleicht doch eher in einem liberal-demokratischen Spektrum verorten würden, gibt es ein gesteigertes Interesse, dass vielleicht ein Kandidat überhaupt gewinnt. Und das scheint mir die ganz kardinale Frage zu sein. Das Drama, was wir doch gegenwärtig erleben, und vielleicht war diese elektronische Panne ein Ausdruck dieser Tatsache, ist das Phänomen, dass die Demokraten wiederholt, sage ich, drohen zu schaffen, dass sie eben einen Kandidaten nicht zu Wege bringen, der in der Lage ist, diesen Mann, Donald Trump, zu verhindern. Und das ist das große Problem. Offensichtlich hat Bernie Sanders wieder einen derartigen Zuspruch seiner Grassroots-Bewegung mit Minimalspenden, einen enormen Zuspruch. Aber es ist die ganz große Frage, ist ein Sozialist, so begreift er sich ja selber, in Amerika wirklich überhaupt von der Mitte wählbar? Ich habe nach wie vor allergrößte Zweifel, ob es ihm gelingen könnte, ihn zu schlagen. Auf der anderen Seite läuft der andere jetzt Kandidat, Herr Buttigieg, der ja bisher auch viel zu wenig bekannt ist, ein Bürgermeister einer kleinen Stadt, wahrlich sicherlich nicht der starke Kandidat. Er läuft natürlich wieder Gefahr, in die gleiche Konfrontation seitens der Sanders-Unterstützer zu laufen, die ihn als viel zu mittig angehen. Das heißt, das gleiche Grundproblem. Und Joe Biden, ganz interessant, scheint ja, könnte heute vielleicht ja wirklich schon bei einem schlechten Abschneiden in New Hampshire schon ein ganz frühes Opfer, der eigentliche Favorit werden. Das heißt, das eigentliche Dilemma scheint mir zu sein, dass die Demokraten es möglicherweise zum wiederholten Male nicht schaffen, in einem 4-Millionen-Staat einem Mann, eine Frau, egal, aufzubieten, der in der Lage ist, diesen Donald Trump, der ja nun wahrlich schlagbar ist, zu schlagen.
Aber gut, wir sind natürlich noch am Anfang dieser Vorwahlen und genau das ist ja auch Sinn dieser Vorwahlen, dass man ein bisschen schaut, dass man die Leute kennenlernt, dass da nicht schon gleich bei der zweiten Vorwahl klar ist, das ist der Mann oder die Frau. Aber Sie haben das Dilemma beschrieben, wie kommt man denn da raus?
Ja, Sie sagen zu Recht, der Sinn der Vorwahlen ist natürlich, dass sich die Personen präsentieren. Und wenn Sie, sagen wir mal konkret, so stark sind wie ein Barack Obama, in der Tat einen Aufschlag haben, einen Wumms, der Sie so stark macht, dass sie Ansehen gewinnen, dass sie durchstarten im wahrsten Sinne, dann kann es zu einem solchen Erfolg führen. Leider aber, und das hat die letzte Wahl gezeigt, kann es genauso zur Schwächung aller Kandidaten führen. Denn beim letzten Mal war ja das Dilemma, dass auch die Auseinandersetzung von Bernie Sanders gegen Hillary Clinton nicht gestärkt hat. Ganz im Gegenteil. Die Sanders-Gang, sag ich mal, oder die Sanders-Unterstützer, ich will sie gar nicht abwerten, haben am Schluss über den Verdruss, über die Establishment-Frau Clinton und zum Teil mit den gleichen Vorwürfen, die danach Donald Trump übte, haben sie da im Endeffekt in Wahlenthaltung oder sogar gegen Hillary Clinton gewählt. Das heißt, ich will damit sagen,
so wie Sie es sagen, klingt es so, als wäre Hillary Clinton die perfekte Kandidatin gewesen, die von Bernie Sanders.
Sie
war wahrscheinlich wirklich einfach nicht die Richtige.
Ja, aber die Frage ist eben, und das meine ich, wer ist der Richtige, um es auf den Punkt zu bringen? So, wir werden es ja sehen. Viele sind dafür, dass es Bernie Sanders diesmal schafft. Ich gebe zu, ich würde es gerne auch mal sehen, ob dieser Kandidat gewinnt und echte Chancen hat. Damals hat man ja gleich gesagt, Bernie Sanders hätte die Chancen gehabt. Ich wage auch das zu sagen, vielleicht kommt es diesmal dazu. Ich will aber nur sagen, und das ist das eigentliche Problem, wir sprachen ja auch über Krisen der Demokratie. Das Dilemma ist, dass in einem Ausscheidungsprozess wie dem der Demokraten die Gefahr immer darin besteht, dass die Kandidaten nicht stärker gemacht werden, sondern in der Selbstzerfleischung sich eher schwächen, zumal wenn sie schwache Kandidaten sind. Und das Problem ist in diesem Falle, wir haben es mit keinem besonders auffälligen Kandidaten zu tun. Und dieses Dilemma, das ist für mich die Krux, droht letztlich dazu zu führen, dass Donald Trump ein zweites Mal gewählt wird.
Ich habe noch eine kleine Hoffnung, wenn wir den Pete Buttigieg ein bisschen besser kennenlernen, dass vielleicht diese Hoffnung entstehen kann. Aber ich weiß es ehrlich gesagt.
Ja, ich kenne ihn nicht hinreichend, ich gebe zu, ich bin gespannt. Warten wir es ab.
Albrecht von Lucke war mein Gast, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und ich glaube, das meist gesprochene Wort heute war Dilemma.
Ja, das ist wohl wahr. Wir sind in dilematischen Zeiten. Das ist traurig, aber vielleicht kommen wir ja wieder raus.
Albrecht von Lucke, vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen, es war wie immer eine Freude.